Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Angriff auf das Jesuskind. So lautete am Weihnachtstag, am ersten Weihnachtstag eine Schlagzeile, die man in den Internetnachrichten lesen konnte. Ausgerechnet im Vatikan gab es einen Angriff auf das Jesuskind. Das Jesuskind wurde aus der Krippe gerissen von einer barbusigen Femenaktivistin, oben ohne. Die Dame wurde festgenommen, inzwischen ist sie wieder frei, das Jesuskind auch. Eine extrem geschmacklose Protestaktion gegen die katholische Kirche. Aber die Schlagzeile selbst ist nichts Neues, Angriff auf das Jesuskind. So geschah es schon damals in Bethlehem, als Herodes dem Kind an den Kragen wollte, ebenfalls oben ohne, nämlich oben ohne Herz und Verstand. Und dann diese grausame Geschichte vom Kindermord in Bethlehem. Wie passt das in unsere festliche, beschauliche, gemütliche, erholsame Weihnachtszeit? Wie passt das zum Fest einer Taufe? Ich habe mir diesen Text nicht ausgesucht, wahrlich nicht. Aber wie ich eingangs schon sagte, heute ist nun mal der 28. Dezember, der Tag der unschuldigen Kindlein. Der Tag, an dem die Kirchen von alters her der kleinen, hilflosen Opfer dieses bestialischen, machtsüchtigen Tyrannen Herodes gedenken. Und es ist gut so, dass es diesen Tag gibt, dass wir sie nicht vergessen, diese kleinen, wehrlosen Geschöpfe, die um Jesu Willen gestorben sind. Die alte Kirche hat sie darum als die allerersten Märtyrer bezeichnet. Es waren eigentlich die ersten Opfer von Christenverfolgung. Wir dürfen sie und all die anderen unschuldigen Opfer von Verfolgungen seitdem nicht vergessen. Und es ist auch richtig, dass wir gerade in dieser satten und frohen Zeit daran erinnert werden. In dieser Zeit, wo wir singen, fröhliche Weihnacht überall, Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Es tönt eben nicht überall fröhliche Weihnacht. Nein, auch jetzt mitten in den Weihnachtstagen 2014 werden Menschen verfolgt. Die am stärksten verfolgte Gruppe weltweit, das sind Christen. Man rechnet, dass rund 100 Millionen Christen weltweit unter Repressalien und Verfolgung leiden. Auch jetzt, mitten in den Weihnachtstagen, sind Menschen auf der Flucht, sterben Kinder, weinen Mütter. Und darum ist es richtig und wichtig, heute auf diese Worte der Bibel zu hören. Ich lese uns noch einmal die ersten Verse. Als sie, die Weisen, aus dem Morgenland aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir sage. Denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Hosea 11, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das erste: Gott ist bei den Flüchtenden. Tja, das Thema Flüchtlinge ist ja im Moment in der Tat obenauf in Politik und Gesellschaft. Und da ist es schon interessant, dass gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit uns vor Augen gestellt wird, dass das kleine Jesuskind mit seinen Eltern selbst zu den Flüchtlingen gehörte. Das sollte uns hellhörig machen. Es war offensichtlich damals in Bethlehem kein Platz für Jesus. Kein Platz, wo er in Frieden und Sicherheit bleiben konnte. Er musste weg. Angriff auf das Jesuskind. So hätte damals diese Schlagzeile gelautet. Und so gehörte bereits die heilige Familie zu den Asylsuchenden. Sie suchten einen Platz für sich, wie zuvor schon in den Herbergen Bethlehems. Und nun in einem anderen Land, in Ägypten. Wie gut, dass sie da aufgenommen wurden. Ein Land, an das Israel eigentlich keine guten Erinnerungen hatte. Ein Land, wo Israel einst unterdrückt war. Und doch, dort wurden sie also aufgenommen. Gott selber hat sie dorthin geschickt. Und er war bei ihnen. Gott ist bei den Flüchtenden. Laut einer aktuellen Statistik der UNO gibt es derzeit 51 Millionen Flüchtlinge weltweit. Und besonders erschreckend, die Hälfte davon sind Kinder. Und wir, was tun wir? Haben wir Angst vor Flüchtlingen? Und singen dabei noch Weihnachtslieder voller Inbrunst? Womöglich auch Klingglöckchen, Klingelingeling? Worin es heißt, lasst mich ein, ihr Kinder, ist so kalt der Winter, öffnet mir die Türen, lasst mich nicht erfrieren. Singen es und verschließen die Türen dabei. Liebe Gemeinde, nicht oft geht es in dieser Martinskirche um Politik und das ist auch richtig und gut so. Aber ab und an gibt es Themen, wo wir als Christen auch in der Politik gefragt sind und da dürfen wir nicht schweigen. Und wenn es darum geht, Menschen zu helfen, die um Leib und Leben fürchten müssen, die wegen ihres Glaubens zum Beispiel verfolgt werden, vertrieben werden, dann müssen wir als sogenanntes christliches Abendland helfen. Über die beste Art und Weise des Helfens kann man sicher trefflich streiten. Und wenn Menschen etwa fliehen, weil sie in ihren Ländern arm sind und meinen, dass sie es hier besser haben, dann darf man schon fragen, ob es nicht viel besser wäre, diesen Menschen in ihren Heimatländern zu helfen und sie dort zu unterstützen. Aber wo Menschen in ihren Heimatländern umgebracht werden, wie man es einst mit Jesus vorhatte, da gibt's nur eins, Türen und Herzen weit aufmachen. Und zwar wegen der Menschen. Es hat mich regelrecht wütend gemacht, gestern in den Nachrichten zu hören, wie manche in Wirtschaft und Politik sagen, ja, die Flüchtlinge sind uns willkommen, denn wir brauchen sie als Arbeitskräfte. Fachkräftemangel und. Was ist denn das für eine Motivation? Was für ein Eigennutz und Egoismus? Es geht doch um die Menschen in Not, nicht um unsere Wirtschaft. Und wenn wir Fachkräftemangel haben, dann sollten wir uns lieber mal fragen, warum so wenig Kinder geboren werden in unserem Land. Warum der Beruf Mutter kaum noch wertgeschätzt wird. Flüchtlinge nehmen wir auf, weil sie es brauchen, nicht wir. Jesus war Flüchtling und er war Asylsuchender. Und wir sehen, Gott ist bei ihm. Gott ist bei Maria und Josef, Gott ist bei den Flüchtenden. Und was wir für die Flüchtlinge tun, das tun wir in gewisser Hinsicht auch für Jesus. Und da steckt auch drin, in diesem Weihnachtslied, Fröhliche Weihnacht, da heißt es in der dritten Strophe, was wir anderen taten, sei getan für dich. Gott ist bei den Flüchtenden, aber liebe Gemeinde, in dieser Geschichte steckt noch viel mehr drin. Diese Geschichte will noch weit mehr als unser Herz für Flüchtlinge öffnen. Wir wollen noch ein wenig tiefer schürfen. Matthäus setzt diese Flucht nämlich in einen direkten Zusammenhang mit der Erfüllung einer Prophetie. Er zitiert aus dem Propheten Hosea. Hosea spricht aus Ägypten, habe ich meinen Sohn gerufen, spricht Gott der Herr. Wenn wir nachschauen, was Hosea 11 im Zusammenhang steht, da lesen wir, Der Herr sagt, als Israel jung war, begann ich es zu lieben. Israel, meinen Sohn, rief ich aus Ägypten. Und damit war zum einen rückblickend die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten gemeint. Aber zugleich war das schon eine Prophetie auf Jesus hin. Bedenken wir Folgendes. Von den vier Evangelien ist Matthäus jenes, das ganz besonders für die Juden, für das Volk Israel geschrieben hat. Und die Leser des Matthäus-Evangeliums, die kannten ihre Bibel, das Alte Testament, die kannten das in der Regel sehr, sehr gut, besser als wir heute unsere Bibel kennen. Und wenn die das gehört und gelesen haben, diesen Satz, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, dann hat es in ihren Ohren geklingelt. Denn dann merken sie auf einmal, Moment, da ist ein Zusammenhang zwischen Jesus und uns. Damit sind wir gemeint. Das Volk Israel wurde nämlich auch Sohn Gottes genannt. Wir sollen ja Kinder Gottes sein. Und nun heißt es, Jesus ist Gottes Sohn. Und auf einmal wird der Zusammenhang klar. Das, was damals geschehen war, als Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit, gerettet wurde, das wiederholt sich nun in einem ganz neuen Sinn, auf wundersame Weise. Noch einmal gibt es eine Rettung aus Ägypten. Noch einmal gibt es eine Rettung in einem geistlichen Sinn. Wenige Verse zuvor sagt der Engel zu Josef, du sollst deinen Sohn Jesus, das heißt Retter, nennen, denn er wird sein Volk retten aus ihren Sünden. Und damit ist diese ganze Fluchtgeschichte, wie die heilige Familie zunächst nach Ägypten muss und dann aus Ägypten wieder gerettet wird, wieder zurückkommt, sie ist ein Gleichnis, ein Hinweis darauf, dass Jesus selber auch uns retten will aus unserem eigenen Ägypten, aus unseren Sünden. Diese Zusammenhänge, die erschließen sich uns nicht sofort, aber die Leser des Matthäusevangeliums, die kannten ihre Bibel und die wussten, das ist eine Anspielung. Was da jetzt geschieht, ist eine Anspielung auf das Schicksal Israels. Vor langer, langer Zeit. Es geht um Rettung. Und wenn es heißt, Gott ist bei den Flüchtenden, dann ist das auch eine Frage an uns ganz persönlich. Nicht nur, dass wir unser Herz öffnen für Flüchtlinge. Das ist das eine. Aber das andere ist, wo sind wir auf der Flucht? Wo müssen wir gerettet werden? Ist nicht manch einer unter uns auch auf der Flucht? Auf der Flucht vor sich selbst, auf der Flucht vor den Anforderungen und Erwartungen anderer, auf der Flucht vor dem Stress des Alltags, auf der Flucht vor Zweifeln, vor Sinnlosigkeit, vor Einsamkeit, auf der Flucht. Gott ist bei den Flüchtenden, er ist auch bei dir heute Morgen und er will dich retten, wie er einst Israel aus Ägypten gerettet hat und wie er seinen Sohn aus Ägypten zurückgeholt hat. Damit wird klar, dieser Jesus ist die Erfüllung der alten Weissagungen der Propheten, der Weissagungen von Rettung und Erlösung. Gott ist bei den Flüchtenden. Zweitens, Gott ist bei den Weinenden. Und dann kommen diese schrecklichen Verse. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Was hier beschrieben wird, auch wenn dieser Kindermord des Herodes in außerbiblischen Quellen so nicht erwähnt wird, aber er ist historisch zutiefst glaubwürdig. Denn man kennt diesen Herodes. Was antike Historiker über Herodes festhalten, er war ein außergewöhnlich grausamer Herrscher. Sogar vor seinem Tod ordnete er noch an, man möge zur Beerdigung, wenn er beerdigt wird, aus den Familien seiner drei Erben je eine Person töten, damit die Trauer anlässlich seiner Beerdigung auch angemessen groß sei. Grässlich so etwas. Abstoßend, schrecklich. Was muss das für ein Mensch gewesen sein? Seine drei erstgeborenen Söhne hat er selber umbringen lassen, weil er Angst hatte, dass sie ihn vom Thron stürzen. Von daher liegt es auf der Hand, dass er die Kinder beseitigen wollte, damit in jedem Fall sichergestellt wird, dass ihm da keiner den Thron streitig machen würde. Wenn man von der damaligen Bevölkerungszahl Bethlehems ausgeht, dann muss man damit rechnen, dass es sich um 10, 20, vielleicht auch 30 Kinder gehandelt haben mag. Grausam, ein erster Massenmord an unschuldigen, wehrlosen, kleinen Lebewesen. Und seitdem wiederholt sich das unzählige Male überall, besonders natürlich in Kriegsgebieten, aber nicht nur da. Denken wir daran, dass auch in unserem eigenen Land auch dieses Jahr wieder über 100.000 Babys im Mutterleib getötet wurden. Ist das nicht erschütternd? Und man fragt sich, warum? Warum lässt Gott so viel Leid geschehen? Warum müssen so viele unschuldige Kinder sterben? Der französische Existenzialist Albert Camus, er war überzeugter Atheist. Und als ein Hauptgrund für seinen Atheismus nannte er das unschuldige Leiden der Kinder. Und bei dieser Geschichte hier, da bin ich kindlich versucht zu fragen, wäre es denn, lieber Gott, nicht anders gegangen? Hätte nicht ein Engel mit flammendem Schwert den Herodes töten können? Statt hier nur, in Anführungszeichen, nur das Jesuskind zu retten. So schön das ist und so wunderbar, dieser Traum des Josef, wie der Engel ihm den Auftrag gegeben hat, flieh mit deiner Familie und das Jesuskind gerettet wurde. Aber die anderen? Warum wird ein Kind gerettet und die anderen müssen sterben? Ist das nicht eine Frage, die wir immer wieder stellen? Warum müssen so viele unschuldig leiden und einige wenige werden gerettet? In diesen Tagen erinnern wir uns auch daran, dass vor genau 10 Jahren eine der schrecklichsten Naturkatastrophen der Neuzeit gewesen ist. Jener Tsunami an Weihnachten 2004. 230.000 Tote und so viele davon Kinder. Warum? Und doch, auch damals, mitten in diesem unsäglichen Sterben und Leiden, hat Gott an einigen Stellen auf wundersame Weise eingegriffen. Geradezu unglaubliche Rettungen sind damals auch passiert. Eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, die auch wirklich authentisch überliefert ist. In mehreren Nachrichtenagenturen konnte man das lesen. Die Washington Post hat darüber berichtet, auch CNN. Das war die Geschichte, die Dayalan Sanders erlebt hat auf Sri Lanka. Ein Christ, ein gläubiger Christ, der dort ein Waisenhaus aufgebaut hatte, direkt im Tsunami-Gebiet damals, auf einer Landzunge. Und dann war es so, er berichtet, an diesem Morgen des Weihnachtstages 2004, er war schon wach, als plötzlich gegen 8.40 Uhr seine Frau zu ihm ins Zimmer gerannt kam und laut geschrien hat. Ein Waisenkind hatte sie darauf aufmerksam gemacht. Und dann sagte die Frau zu ihm, schnell, komm, das Meer kommt gleich zu uns. Und er rannte raus und er sah am Horizont diese riesige Flutwelle auf das Dorf hinzukommen. 9 Meter hoch, wie eine schwarz-graue Wand. Und dann ist es bewegend zu sehen, wie er in dieser Situation Ruhe behielt. Ich sagte, so erinnert er sich, zu meiner Frau, bleib ruhig. Gott ist bei uns. Ohne seine Erlaubnis kann uns nichts schaden. Geistesgegenwärtig und wirklich erfüllt vom Heiligen Geist, so muss man das sagen, hat er in Windeseile die Waisenkinder zusammengetrommelt und zum Boot gebracht. Zum Waisenhaus gehörte ein Boot und normalerweise hat er immer abends den Außenbordmotor abgebaut, damit er nicht geklaut wird. Aber ausgerechnet an diesem Tag hatte er es am Abend zuvor, als er gestresst und erschöpft und ermüdet von einer großen Weihnachtsfeier wiederkam, hatte er es vergessen. Und so war der Außenbordmotor dran. In Windeseile sind die 26 Kinder eingestiegen in das Boot. Noch ein paar Mitarbeiter waren mit dabei. Und noch nie, sagte er, ist der Außenborder beim ersten Mal ziehen angesprungen. Normalerweise musste man 4-5 Mal dran ziehen an der Leine. Und diesmal, im ersten Moment, springt das Ding an und er fährt, und das ist kaum zu glauben, er fährt geradewegs auf die Welle zu. Und dann passierte es, dass die Welle sie erfasste. Und er stand im Boot, klammerte sich an den Mast. Über dem Boot wehte eine grüne Fahne und da drauf stand, Jesus is the Lord, Jesus ist der Herr. Und dann rief er, so wie einst Jesus bei der Sturmstellung, er rief der Welle entgegen, schweig und verstumme im Namen Jesu. Vielleicht ein wenig übermütig, könnte man meinen. Aber das Wunder geschah. Das Boot fuhr auf dem Kamm der Welle, und alle Insassen dieses Bootes überlebten. Was für ihn ein Wunder war, haben Segler dann mit ganz natürlichen Erklärungen ergründen können. Ja, das ist eigentlich das Beste, was er machen konnte, nämlich bei so einer Welle ist man am sichersten auf dem Kamm der Welle. Nun gut, ich kenne mich da nicht so aus. Für ihn, für die Kinder, auch für mich ist es ein Wunder, wie diese Kinder gerettet wurden. Aber gleichzeitig sind zigtausend andere Kinder gestorben und man fragt sich, warum? Warum werden Einzelne gerettet und andere nicht? Warum wird der eine vom Krebs geheilt und viele andere eben nicht, obwohl für beide vielleicht gebetet wird? Für die, die daran dann sterben, für die, die geheilt werden. Warum? Warum sterben so viele unschuldige Kinder? Heute am Tag der unschuldigen Kindlein fragen wir uns das. Und dann kommt hier dieses Zitat aus dem Propheten Jeremia. Ja, er sagt, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel, das ist die Stammmutter Israels, sie beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Wenn man nur das liest, dann denkt man, wie traurig, keine Hoffnung, nur Weinen, kein Trost. Aber jetzt, Jetzt kommt wieder ins Spiel, wer Matthäus war und für wen er schreibt. Er schreibt für Juden, die ihre Bibel kannten und die wussten bei diesem Vers sofort den Zusammenhang. Den Zusammenhang in Jeremia 31, dieser Vers ist nämlich eingebettet in lauter Heilsweissagungen. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. So steht es da. Da will ich mein Volk trösten. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Diese Trauer, dieses Leid ist eingebettet in das große Reden, in das große Verheißen vom Heil, vom Trost, von einer neuen Welt. Und so gilt auch damals, bei allem Weinen der Mütter, Gott war bei ihnen. Gott ist bei den Weinenden. Denn es gibt Trost, ja. Wir wissen, dass dieses Leben hier, was so zerbrechlich ist, eben nicht alles ist. Und wir haben die Hoffnung auf ein ewiges Leben, auf den Himmel. Auch wenn hier viele schon vor der Zeit sterben und man sich fragt, warum, dann ist das doch ein Trost, dass es eben nicht aus und vorbei ist mit vielen, sondern dass da die Hoffnung da ist auf eine Welt ohne Tränen, ja, wo Gott selbst abwischen wird alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Schmerz, noch Geschrei wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Gott ist mit den Weinenden. Und noch kurz am Schluss, Gott ist mit den Hörenden. Auch das steckt in diesen Versen drin. Denn schauen wir doch auf Josef. Warum wird er gerettet? Warum wird sein Kind gerettet? Weil er hört auf das, was Gott ihm sagt. Er hört genau hin. Er ist gehorsam. Gehorsam dem Wort Gottes. Und was war zuvor mit den Weisen? Eigentlich hatte Herodes ihnen gesagt, die sollen zurückkehren und ihm genau sagen, wo der neugeborene König der Juden zu finden ist. Aber auch ihnen befiehlt Gott im Traum, sie sollen es nicht tun. Sie sollen einen anderen Weg gehen. Und auch sie hören, auch sie gehorchen. Auch sie sind so wie Josef mutig und gehen den Weg Gottes. Und das können wir lernen, das können wir mitnehmen aus dieser Geschichte, dass wir mutig sind und auf Gottes Wort hören. So wie es im Taufspruch heißt von dem kleinen Georg. Aus Josua 1, Vers 9. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern von keinem Herodes, von keinem Tyrannen dieser Welt. Und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was für ein Trost, was für eine Ermutigung. Wir wünschen dir das, kleiner Georg, in deinem Leben, dass du auch diesen Mut bekommst. Dass du weißt, du bist nicht allein. Und dass du den Mut hast, einmal einen anderen Weg zu gehen, vielleicht als die meisten um dich herum. Die Weisen, sie gehen einen anderen Weg. Sie schwimmen nicht mit den Mächtigen dieser Welt, sondern sie gehen den Weg Gottes. Josef geht den Weg Gottes mit seiner Familie. Er gehorcht. Sind wir bereit, Gottes Wort zu gehorchen, uns aufzumachen und den Weg Gottes zu gehen? Dann ist er bei uns. Gott ist bei den Hörenden. Er ist bei dir. Wohin du auch gehst. Amen.